ARD.
Jenna?
Ja?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte Kopftuch.
Oh, Platok, glaube ich.
Yes, also ich glaube auch.
Richtig. Ja. Man kann aber auch Hijab sagen. Also wie heißt der Begriff auf Russisch? Weißt du das?
Ich weiß, dass auch die russische Community Hijab sagt, ne? Ich glaube, das ist auch so relativ gängig eigentlich, oder?
Ja.
So überall irgendwo.
Genau, Hijab.
Ja. Genau so. Ja. Hi, willkommen Leute erstmal, alle die uns gerade zuhören bei Nette Mädchen, eurem Podcast von Das Ding, vom SWR. Heute, ihr habt sie schon gehört, mit Jenna. Schön, dass du da bist.
Freut mich auch mega.
Wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen hier im Podcast gedroppt, dass wir super gerne mit dir eine Folge aufzeichnen möchten. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Wir haben nämlich dich und deine Videos auf TikTok entdeckt, in denen du unter anderem über deine russischen Wurzeln gesprochen hast. Und auf TikTok bist du ja super erfolgreich. Also ich würde mal sagen, 2 Millionen Follower sind super erfolgreich.
Sind drin,
ne? Auf jeden Fall. Und dein Account heißt Jenna Schott. Aber viele kennen dich vielleicht auch unter dem Social-Media-Namen JS Bay. Und man kennt dich vielleicht auch unter dem Namen Jenny. Bevor wir jetzt erstmal weitersprechen, welcher dieser Namen ist dir eigentlich am liebsten aktuell? Wie sollen wir dich ansprechen?
Jenna wäre voll toll. Jenna, also okay. Ja, ich glaube Jenna einfach. Ja, Jenna. Das ist auch eigentlich ganz gut zu merken.
Sehr gut. Genau, wir haben jetzt auch gerade schon über das Kopftuch gesprochen. Das ist natürlich kein Zufall. Dein Glauben spielt in deinen Videos ja auch eine Rolle, aber nicht nur. Und damit auch die, die dich gar nicht kennen, dich vielleicht noch nie auf TikTok gesehen haben, wissen, wer du bist und ein Bild von dir haben, vielleicht kannst du dich einmal selbst vorstellen. Worum geht's bei dir, wenn man dir folgt? Was ist dir wichtig?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, ich habe diese Frage schon 100 Mal beantwortet, aber immer spontan, weil ich jetzt irgendwie immer überlegen muss. Ich habe jetzt kein spezielles Konzept oder so, wie ich mich beschreiben würde. Also, wie gesagt, ich bin Jenna, ich bin 20, ich wohne in Berlin, ich bin vor ungefähr 3 Jahren zum Islam konvertiert, habe aber auch schon vor meiner Konvertierung Social Media gemacht, also man kennt mich auch vor meiner Konvertierungszeit. Auf meinen Social Media Kanälen geht es mittlerweile natürlich auch um meinen Glauben teils, aber jetzt nicht unbedingt Lehrvideos, sondern einfach wie ich mit meinem Glauben in meinem Alltag umgehe, was so meine Routinen sind. Dann geht es auch um meine Familie, meine Freunde, Vlogs oder auch Klischees, Vorurteile, mit denen ich im Alltag zu kämpfen habe, sowohl wegen meinem Kopftuch als auch wegen meiner Herkunft. Und sehr viele Beauty-Videos auch und so, wie ich mich style. Eigentlich so ein Mischmasch aus allem. Ich habe jetzt kein spezielles Konzept. Und ich versuche halt einfach, die Leute ein bisschen lockerer mit dem Thema Ausländer sein oder auch Muslim zu sein, aufzuklären mit meinen Videos, genau.
Ja, du machst ja auch ab und zu mal was zu deinen russischen Wurzeln eben. Und man kann super viel lernen da bei dir auf TikTok unter anderem. Wir verlinken natürlich deinen Account bei uns in den Shownotes, damit ihr euch das natürlich auch angucken könnt. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr doch über dich und deine Geschichte erfahren vor allem. Kannst du uns ein bisschen was über deine Familie erzählen? Über die sprichst du ja auch viel in den Videos, hast du ja auch erzählt.
Ja, also ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und mit meinem Bruder. Meine Mutter ist in Russland aufgewachsen. Dazu kommen wir noch gleich. Wie, wo, was. Das ist natürlich auch ein bisschen komplizierter, nicht nur in Russland und auch dort und dort und dort. Mhm, aber auf jeden Fall, meine Mutter spricht Russisch, sagen wir es so, wenn man es ganz abstrakt sagen möchte. Ich bin mit ihr aufgewachsen, alleinerziehend. Ich habe noch einen Bruder, streng genommen Halbbruder, aber er ist wie ein Bruder für mich. Wir haben dieselbe Mutter, aber er ist ganz Russe. Also sein Vater ist auch Russe und dort geboren und aufgewachsen. Und mein Vater kommt aus Nigeria und meine Eltern hatten sich hier in Deutschland kennengelernt, aber ich bin, wie gesagt, mit meiner Mutter aufgewachsen und das ist so ein bisschen der Familienstand bei mir aktuell, ja.
Du hast gerade schon gesagt, es ist nicht so eindeutig, wo deine Mutter vielleicht herkommt oder ist es zumindest für dich kompliziert zu erklären. Weißt du, wo deine Mutter in Russland geboren ist oder wo sie da gelebt hat?
Boah, also es ist voll kompliziert. Also meine Mutter ist geboren in, boah, ich muss nachdenken. Also ich glaube, sie ist geboren in Taschkent. Geboren in Russland, aber aufgewachsen in Taschkent, so rum, sorry. Mhm. Und wir haben aber auch Vorfahren, die aus Usbekistan kommen. Und wir haben auch mongolische Vorfahren und auch russlandsdeutsche Vorfahren, auch in der Familie. Deswegen auch mein Nachname Schott. Ganz viel Mischmasch. Okay. Auch von den Tataren haben wir auch Vorfahren, sorry. Wenn meine Mutter am Frühstückstisch mit mir sitzt, dann kommt ihr jeden Tag irgendeine neue Story, wo wir Verwandte haben, oder wenn sie sich meine Augen anschaut und sagt, ja, das hast du von unseren mongolischen Vorfahren oder von unseren kasachischen Verwandten und hier und hier und hier. Also es ist ganz, ganz, ganz kompliziert, aber meine Mutter spricht lediglich Russisch. Meine ganze Familie, also alle, die ich kenne, Oma und so, das ist zumindest bei allen einheitlich. Die Herkunft ist dann ein bisschen wieder Wischiwasche, ja.
Ja, Taschkent hast du ja gesagt, das ist die Hauptstadt von Usbekistan. Also man merkt so, es gibt wahrscheinlich super viele auch, ich glaube, Leute, die uns zuhören, die wahrscheinlich Ähnliches erzählen würden über ihre Familie, die erstens irgendwie verteilt war überall und auch vielleicht nicht so ganz klar definieren kann, wo die Familie oder wo die Mutter herkommt. Hattest du vielleicht auch Berührungspunkte mit einem dieser Orte?
Boah, also ich war nie in Russland oder in Usbekistan oder so, weil meine Mutter auch, seitdem ich da bin, selbst nie hingeflogen ist. Weil auch die meisten unserer Verwandte mittlerweile alle hier in Deutschland leben. Also alle Verwandte, mit denen wir Kontakt haben, leben hier. Meine Mutter, ihr Vater, also mein Opa hat nie in Deutschland gelebt. Der hat in Russland gelebt, ne? Ja, der hat weiterhin die ganze Zeit in Russland gelebt, in der Nähe von Moskau. Er ist relativ früh gestorben, also da war ich auch noch relativ jung. Deswegen hatten wir dann, er war so der einzige Grund gewesen, warum wir dann natürlich zu Besuch gegangen wären. Aber dadurch, dass er verstorben war und so, hatten wir da jetzt keine Bezugsperson dort. Und das, wir hatten jetzt auch nicht unbedingt das, also wir hatten überhaupt nicht das Geld, irgendwie auch einfach urlaubstechnisch dahin zu fliegen. Deswegen ist das immer nie relevant für uns gewesen. Meine Tante wohnt hier, meine Oma wohnt hier, meine Cousine, meine Cousins, alle sind hier in Deutschland verteilt, deswegen nicht mehr, nein.
Und wenn du jetzt, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, du bist mit deiner Mama aufgewachsen, wenn du zurückblickst, gerade hast du auch so ein bisschen gesagt, das Geld war vielleicht nicht so drin, um zurückzufahren oder beziehungsweise nach Russland zu fahren. Wie bist du denn aufgewachsen, wenn du zurück dich erinnerst an die Zeit mit deiner Mama?
Kulturell gesehen, meinst du?
Woran auch immer du als erstes denkst.
ich bin aufgewachsen, indem ich den Leuten irgendwie immer erklären musste, warum ich schwarz bin, beziehungsweise dunkelhäutig bin, aber meine Mutter Russisch spricht und hellhäutig ist und alles. Ich habe leider, also als Kind konnte ich Russisch sprechen. Ich habe auch, bei mir war das irgendwie umgekehrt, als ich Deutsch gesprochen habe, habe ich einen russischen Akzent gehabt. Weil ich auch irgendwie nur mit der Familie was zu tun hatte, aber als es dann Richtung Kindergarten ging und Schule und unsere Verwandten haben nicht alle nebenan gewohnt, also die haben alle ein bisschen weiter entfernt gehabt, deswegen hatte sich das alles ein bisschen entfernt und dann war irgendwie Russisch gar nicht mehr so ein Teil meines Lebens aufgrund von meiner Mutter. Früher war ich ihr deswegen ein bisschen böse, aber jetzt so mit meinem Alter kann ich das schon nachvollziehen. Sie bereut es natürlich auch total, dass sie mir kein Russisch beigebracht hat, aber sie hatte damals gesagt, beziehungsweise sie hatte sich damals gedacht, auch aufgrund von Rat ihrer Mutter damals, dass es besser wäre, wenn Jenny einfach sich nur auf die deutsche Sprache konzentriert, weil meine Mutter damals selber noch nicht gut Deutsch konnte und sie lieber wollte, dass ich perfekt Deutsch spreche, sie auch mit mir dann an meinem Deutsch arbeitet, damit ich es einfach leichter hier in Deutschland habe und falls ich irgendwann dann Russisch lernen will, ich das dann machen kann, wenn ich es brauche, wenn ich alt genug bin, was natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr so funktioniert, weil als Kind lernt man es natürlich viel, viel schneller.
Ja, voll.
Ja, aber sie hatte einfach nur Sorge, weil sie selber in einem Land auf einmal war, wo sie die Sprache selber nicht beherrscht und dann wollte sie, wie gesagt, sich einfach lieber darauf fokussieren, dass ich es wirklich perfekt beherrsche, was auch Gott sei Dank dann der Fall war. Genau, aber ja, schade, aber ist halt so gewesen. Und bezüglich, wie ich aufgewachsen bin, ja, also meine Mutter war nie so extrem streng kulturell. Also sie ist natürlich, sie war auch nur, muss ich anmerken, bis zu ihrem 17. Lebensjahr in der Heimat. Also sie ist mit 17 nach Deutschland schon gekommen, genau. Sie hatte da meinen Bruder, sie war mit meinem Bruder schwanger und ist dann, als mein Bruder, glaube ich, also entweder er war frisch geboren oder sie war noch schwanger, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, nach Deutschland gekommen. Auf jeden Fall war sie 17 mit ihrem Mann, also mit dem Vater meines Bruders. Und war dann auch in einem Land, wo sie von nichts eine Ahnung hatte. Und bin ich 14 Jahre später gekommen. Also meine Mutter hat mich dann ungefähr mit so 30 bekommen. Da war mein Bruder auch schon 14, deswegen mein Bruder ist 14 Jahre älter als ich. und genau, also wir sind alle als Familie aufgewachsen. Meine Mutter hat auch ab und zu auch traditionell gekocht, aber sie ist immer so, sie probiert alles aus. Sie ist jetzt nie irgendwie strikt an irgendwas gewesen, nur ihr Aberglaube zum Beispiel oder ihre Sitten, die Benehmensregeln und sowas. Genau, solche Sachen sind halt in ihrem Kopf. Aberglaube, da klingelt
was bei uns auch.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Sind Sachen, die kriegst du nicht aus dem Kopf raus. Aber ja, irgendwie trotzdem, also besonders wenn es um die Küche geht, war sie immer sehr nicht unbedingt kulturell geprägt. Sie hat immer von allem ein bisschen was gemacht, genau.
Aber hattest du denn so russische Gerichte, die du kennst, an was du dich erinnerst?
Ja, schon. Also das Ding ist, ich bin voll der Picky Eater. Also mir haben voll viele Sachen einfach nicht geschmeckt gehabt von den Sachen, die so gängig waren. Aber so zum Beispiel, jetzt ist Klischee, gängige Pelmeni, aber jeder mag Pelmeni. Also da kann mir niemand erzählen, dass das jetzt Ding ist. Wobei ich sagen muss, Borsch mag ich auch oder Manti oder so. Aber das sind auch so aufwendige Sachen, dass meine Mutter, wenn sie das macht, ist wirklich Premium, gut gelaunter Tag sein muss, dass sie mir das Besonderer Anlass, ja. Genau. Ja, dann. Aber sonst eigentlich nicht so, ja, nee.
Okay. Und wenn du dann in die Schule gegangen bist, wie war es dann für dich? Weil du bist ja, glaube ich, in Heidelberg, kommst ja eigentlich aus Heidelberg, bist aber dann in Berlin zur Schule gegangen, richtig?
Nee, Quatsch. Ich war mein ganzes Leben lang in Heidelberg. Mit 18 hergezogen. Mit 18, genau.
Okay. Ja, und wenn du jetzt so an die Zeit vielleicht noch, bevor du nach Berlin gezogen bist, denkst, wie war es so für dich, in die Schule zu gehen? Also, was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Also, gute Frage. Also, ich habe mir relativ oft die Frage stellen müssen, beziehungsweise mir wurde oft die Frage gestellt, ob ich adoptiert bin oder meistens eigentlich adoptiert. Das war so das gängige Ding. Oder ob meine Mutter irgendwie meine Babysitterin ist oder so. Weil, also komplett irgendwie dumm, weil prinzipiell müssen die Eltern nicht dieselbe Hautfarbe haben wie das Kind, um die Eltern zu sein. Verstehe ich meine? Deswegen, aber dass es in der Grundschule oft zur Frage kam, ist ja eine Sache. Ich meine, sind alle Kinder und so, aber ich glaube, ich habe die Frage zuletzt in der 10. Klasse gestellt bekommen, wo ich 16 war. Das war dann ein bisschen so, okay.
Ja.
Wie krass bist du jetzt aufgeklärt mit Genetik und sowas?
Ja, mit 16 ist man ja eigentlich schon irgendwie ein bisschen erwachsen. Also auf jeden Fall, Teenie-Alter ist vorbei. Irgendwie auch ein bisschen aufgeklärter, denkt man ja. Was hat das mit dir gemacht, diese auch diskriminierenden Erfahrungen?
Also, ich meine, die Sachen, also das mit dem Adoptiert und so, ist ja jetzt noch was Harmloses gewesen. Ich habe auch wesentlich schlimmere Erfahrungen gemacht, also mir Beleidigungen anhören müssen aufgrund meiner Hautfarbe oder meiner Nasenstruktur, die Dicke meiner Lippe etc. Ich würde sagen, dass mich das schon sehr geprägt hat. Ich denke, wie könnte es auch nicht? Auch in einem positiven Sinne, weil ich heute eine wirklich sehr harte Schale habe und mich jetzt im Nachhinein Sachen gar nicht mehr so sehr treffen, wie wenn ich beispielsweise eine leichtere Kindheit und Jugend gehabt hätte. Also ich habe alles gehört, ich habe alles gesehen, ich habe mir alles geben müssen in jungen Jahren, sodass ich dann in dieser Zeit so eine Schutzbarriere, würde ich mal sagen, aufgebaut habe, sodass ich heute jetzt, ich bin ja immer noch total jung, ich bin mittlerweile jetzt 20, Jetzt ist mein Job auch im Social-Media-Bereich, wo man sich sowieso 100 Millionen Kritikpunkte am Tag anhören kann. Ich denke, dass es jetzt im Nachhinein alles seinen Grund hatte und auch alles gut so ist, weil ich jetzt zum Beispiel mit der Kritik auf Social-Media gut umgehen kann. Was, denke ich, nicht der Fall gewesen wäre, hätte die Welt für mich immer kunterbunt ausgesehen in meiner Jugend. So.
Ja, traurig, dass es das gebraucht hat irgendwie auf eine Art. Also, ja, auch wenn es jetzt natürlich voll bemerkenswert ist oder voll stark, wie du damit umgegangen bist oder wie du jetzt damit umgehen kannst.
Ja, voll. Ja, aber ich denke, das sind so die Sachen, warum ich sage, alles hat einen Grund und alle Puzzle fügen sich, ja.
Du hast es ja schon erwähnt in dieser Folge, dass du zum Islam konvertiert bist vor 3 Jahren, 2021, und heißt ja auch, dass du deinen Hijab zum Beispiel nicht immer trägst. Kurz bevor du 18 wurdest, hast du dich dazu entschieden. Und deswegen kommen wir jetzt mal an diesem Punkt auch zur Frage der Woche, ne, Valeria?
Yes, machen wir. Und wir haben ja immer so eine Frage, die uns irgendwie besonders interessiert. Wir versuchen zu ergründen. Und in deinem Fall haben wir uns gedacht, wie reagiert eigentlich eine russische Mutter auf den Wunsch der Tochter, wenn sie mit 18 oder kurz vor 18 sagt, ich möchte zum Islam konvertieren oder ich bin zum Islam konvertiert? Also zum einen, wie reagiert sie? Wie hat sie reagiert? Hast du vorher mit ihr gesprochen?
Oh ja, immer eine spannende Frage. Die Frage bekomme ich natürlich auch sehr oft gestellt, weil das natürlich ein ganz kulturell etwas ganz anderes ist, als man so kennt. Ich muss sagen, dadurch, dass meine Mutter in Kasachstan auch zur Schule gegangen ist, hatte sie auch mit vielen Muslimen zu tun. Also da leben ja auch viele Muslime, und sie dachte, dass sie weiß, was der Islam ist, aber natürlich nicht unbedingt in einer positiven Art und Weise. Also sie hat da nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht, weil natürlich auch also meine Oma und so, denke ich mal, auch gesagt haben, ja, passt da und da und da und da auf, dieses ganze Vorurteilmäßige. Deswegen hatte ich, glaube ich, ein bisschen mehr zu kämpfen als andere, die jetzt irgendwie komplett nicht voreingenommen in das Thema Islam reingehen. Ich habe das Kopftuch angefangen zu tragen, da war ich gerade frisch 18, also ich glaube, es war eine Woche oder 2 Wochen nach meinem 18. Geburtstag. Ich bin aber schon vorher konvertiert, also ich habe nicht direkt das Kopftuch angezogen, nachdem ich konvertiert bin. Ich glaube, ich habe das 3 Wochen später oder so angezogen, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe meine Mutter weder wegen dem Konvertieren noch wegen dem Kopftuch gefragt, weil warum sollte ich? Das ist eine Entscheidung, die ich selber zu treffen habe und die sie in dem Sinne was anzugehen hat. Klar, sie ist meine Mutter, aber sie hat da kein Mitbestimmungsrecht, besonders nicht, weil ich eben schon 18 bin. Meine Mutter war aber auch selber nie religiös. Also meine Mutter, auch wenn es viele denken, ich bin nicht vom Christentum zum Islam konvertiert. Ich war davor kein Christ. Meine Mutter ist auch nicht christlich. Keiner von meiner Familie, die ich jetzt kenne, ist das großartig. Ich war und meine Mutter auch. Wir sind beide, zumindestens sagen wir es mal, ich bin, meine Mutter ist ein bisschen so umstimmig und so. Aber ich bin auf jeden Fall Agnostiker gewesen. Für alle, die nicht wissen, was Agnostiker sind. Agnostiker sind Leute, die an einen Gott glauben. Auch an Himmel und Hölle etc. Aber sich jetzt keiner Religion zugehörig fühlen. Also das sind Leute, die an Gott glauben, aber jetzt kein Christ, Juden, Muslims etc. sind. Und so bin ich aber auch aufgewachsen. Also meine Mutter hat mir immer gesagt, es gibt einen Gott, der wird dich in den Himmel bringen, weil du bist ein guter Mensch. Solange du ein guter Mensch bist, kommst du in den Himmel und böse Menschen kommen in die Hölle. Das war immer so das Grundprinzip, wonach ich gelebt habe. Und wie gesagt, ich bin konvertiert dann irgendwann, ohne das meiner Mutter zu sagen. Und hatte ich auch nicht vor, ihr zu sagen. Also ich hätte es ihr bis heute nicht gesagt. Das Einzige, was mich dann halt dazu gezwungen hatte, war, dass ich halt Kopftuch angefangen habe zu tragen. Und sie das natürlich dann gemerkt hat. Also wobei ich eben auch sagen muss, es gab nie ein Gespräch, dass ich mich mit ihr hingesetzt habe und gesagt habe, hey, ich bin zum Islam konvertiert, sondern irgendwann hat sie halt gesehen, dass ich Kopftuch trage und hat halt so gesagt, so, was ist, bist du jetzt Muslim oder was? Und ich habe halt gesagt, so, ja, also bin ich und so. Die so, hä, und so. Und die war am Anfang voll verwirrt, sie war nie sauer und das Einzige, was sie abgeschreckt hat, war das Kopftuch. Es war immer nur das Kopftuch. Der Rest war nie schlimm für sie. Sie hat sich einfach nur Sorgen gemacht, wegen Diskriminierung, wegen du hast auch so schöne Haare und du bist auch so hübsch und warum versteckst du das und so. Also es waren einfach Fragezeichen, die sie nicht verstanden hat, warum ich mich in dem Sinne in ihren Augen hässlicher mache oder beziehungsweise meine Schönheit verstecke. Das war immer ein bisschen unschlüssig für sie und auch, dass ich keine Enkelklamotten mehr getragen habe. Vielleicht kennt ihr das ja selber von euren Müttern, so ja, kurze, knappe Sachen ist doch schön, du bist ein Mädchen, zieh Kleider an und hier und bla bla.
Ja, sehr viele dramatische so Rollenklischees. Genau. Ja, sehr viel genau. Optisch, genau. Mhm.
Genau, sehr viel also Augenmerk sehr, schon immer draufgelegt. Deswegen genau. Stelle ich mir das nämlich auch sehr kompliziert vor, ja. Dann damit umzugehen, wenn man dann eben so ja. Das von der Mutter vielleicht auch schon immer irgendwie so beigebracht bekommen hat oder halt immer gehört hat, so.
Ja, das ist halt dieses Schönheitsideal, was Russen auch sehr oft haben. Also alles Slawische, würde ich mal sagen, ist alles schon sehr ähnlich. Dieses, ja, süße kleine Röckchen und sehr rosa und sehr mädchenhaft und girly und so. Und ich bin ja dann komplett zum Gegenteil geworden. Wobei ich sagen muss, dass ich ihr Schönheitsideal davor immer entsprochen habe. Also ich habe davor eigentlich, war sie immer fein mit dem, was ich getragen habe. Und jetzt ist es halt komplettes Opposite gewesen. Was sie einfach ein bisschen abgeschreckt hatte, weil sie sich aber einfach Sorgen gemacht hat und weil sie nicht wusste, was das eigentlich ist. Das war so ein halbes Jahr, sagen wir ein Jahr Struggle, so ein bisschen mit ein paar Kommentaren, hier mal einen Kommentar gedrückt, da mal so, wenn ich gehe und so, ja, so ein bisschen. Aber jetzt mittlerweile seit 2 Jahren, sie kauft mir mittlerweile Kopftücher, sie näht mir weite Kleider, sie bestellt mir Sachen, also sie ist mein größter Supporter auf jeden Fall. Und was das Einzige, was man halt braucht, ist Geduld, wirklich sehr, sehr, sehr viel Geduld und Verständnis dafür, dass das für meine Mutter auch was Neues war und ich ihr Kind bin und sie sich Sorgen um mich macht und so. Man muss wirklich mit sehr viel Verständnis reingehen und jetzt im Nachhinein voll fein. Also die Beziehung von mir, meine Mutter ist nur besser geworden auch auf jeden Fall, ja.
Richtig schön zu hören. Ich habe mal in einem TikTok von dir gesehen, da hast du nämlich gesagt, wir sind Konvertierte, natürlich, das ist ja dieser Trend, natürlich malen wir uns die 4 schlimmsten Szenarien aus, wie Eltern reagieren können und malen uns danach aus, ob wir ein Dach über den Kopf haben. Was waren so die schlimmsten Szenarien, die du dir vorher ausgemalt hast?
Oh Gott, ich habe mir so schlimme Sachen ausgemalt, das war total schlimm. Also ich habe mir ausgemalt, dass meine Mutter mich rauswirft. Ich habe mir ausgemalt, dass meine Mutter mich mit einem Schuh schlägt. Ich habe mir ausgemalt, dass sie meinen Bruder anruft und mich in eine Psychiatrie schickt. Ich habe mir ganz, ganz, ganz schlimme Sachen ausgemalt. Aber letztendlich ist außer gemeine Kommentare ab und an nichts Dramatisches passiert eigentlich. Nein.
Lass uns doch mal ganz kurz noch mal in diesem Zuge auch auf die russische Küche schauen und Thema Fleischgerichte. Viel Fleisch. Auch in Pelmeni, oh Mante, überall ist Fleisch. Auch im Borsch ist manchmal Fleisch. Und du isst ja nur Halal-Fleisch. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was das genau bedeutet, Halal-Fleisch, für alle, die es nicht kennen?
Ja. Also Halal-Fleisch ist prinzipiell einfach ganz normales Fleisch, abgesehen von Schwein. Schweinefleisch wissen ja auch die meisten, essen wir Muslime nicht. Was einfach auf einer anderen Art und Weise geschlachtet wird als jetzt in den herkömmlichen Supermärkten. Also ich weiß, in Supermärkten und so wird ja auch oft mit Elektroschocks und so gearbeitet. Also ich weiß nicht genau, wie der Prozess abläuft, weil ich natürlich auch niemals daran denken würde, dass ich irgendwie jemals ein Tier schlachten können wollen würde. Könnte ich niemals. Aber es wird einfach auf einer speziellen Art und Weise, die von bei uns im Koran vorgegeben wird, geschlachtet und wenn das Tier so geschlachtet ist, dann ist es halal und dann dürfen wir das essen. Halal bedeutet übersetzt einfach nur erlaubt. So und haram bedeutet verboten. Mhm. Deswegen halal, ja, genau.
Musst du da jetzt irgendwie ganz besonders bei der russischen Küche drauf achten? Also wie vereinbarst du das mit der russischen Küche? Gab es da mal Momente am Essenstisch bei Festen, wo du da auch drüber mal sprechen musstest?
Boah, gute Frage. Also prinzipiell war die größte Hürde eigentlich, meine Mutter zu erklären, dass ich mein Fleisch nicht mehr im Rewe oder Lidl oder so kaufen kann. Das war ein bisschen Netto Struggle.
Oder Penny oder es
genau, das geht nicht. Also das war ein bisschen Struggle, weil das natürlich auch in dem Sinne mehr Arbeit für sie war, weil damals, so ein halbes Jahr, nachdem ich konvertiert war, haben wir auch noch in Heidelberg gelebt und das ist nicht wie in Berlin. Da ist nicht jede zweite Ecke irgendein Türke oder ein Araber-Fleischer, wo du dir einfach mal Fleisch holen kannst. Da gab es einen einzigen Laden, wo man sich Fleisch besorgen konnte und das war auch noch extrem weit weg und deswegen musste ich voll oft, also hat meine Mutter sich natürlich voll oft aufgeregt, dass ich jetzt extra weiter fahren muss. weil sie, also sie kocht ja für uns beide und es hat ihr nichts mehr gebracht, einfach mit anderem Fleisch zu kochen, weil das dann doppelt gemoppelt ist. Aber dann sind wir auch relativ früh wieder nach Berlin gezogen und in Berlin hatte ich dann auch mein eigenes Auto und so. Und seitdem kümmere ich mich auch immer nur um das Besorgen von dem Fleisch. Und solange das Fleisch einfach immer da ist, wenn es leer ist und wenn sie Neues braucht, stört sie das nicht. Mittlerweile hat sie sich auch dran gewöhnt. So, ja.
Ja. Wie war das denn bei dir mit der, ja, ich sag mal, mit deinem Glauben und der Mentalität deiner Mutter vielleicht? Bist du mit ihr aneinander geraten, weil vielleicht eben dieser Glauben mit ihrer Mentalität geclasht hat? War da was?
Ganz im Gegenteil eigentlich. Dadurch, dass ich bin ja nicht nur zum Islam konvertiert, sondern ich habe ja auch sehr, also ich achte auch sehr darauf, dass ich mich an die Regelungen, die im Islam angesetzt sind, halte, so gut ich immer kann. Ich bin nicht perfekt, aber I'm trying my best. Und ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt im Islam ist es auf jeden Fall, gut zu den Eltern zu sein. Egal, auch wenn man im Unrecht ist, nicht zu beleidigen, ruhig zu bleiben oder auch, also im Koran wird auch sehr viel gelehrt darüber, wie man sich in Streitigkeiten zu verhalten hat, dass man weiß, wenn eine Diskussion mit jemandem zu nichts führt, man lieber die Diskussion lassen sollte, dass man, bevor man, keine Ahnung, ich kann noch tausend Sachen aufzählen, bevor man irgendwie schreit oder so, wenn man merkt, dass man sauer wird, man lieber erstmal rausgeht, atmet und also es gibt richtig viele Sachen, an die man sich einfach richten kann. Und dieses besonders dieses Gut zu den Eltern zu sein, in meinem Fall zu meiner Mutter, hat mich sehr oft gebremst, wo ich gerade anfangen wollte auszurasten. Da war ich so, tu's nicht, lass es, bremst dich und so. Meine Mutter ist auch selber aufgefallen, dass seitdem ich konvertiert bin, ich war immer, also ich war nie ein schlechtes Kind, aber ich habe einfach, seitdem ich konvertiert bin, ich achte viel mehr darauf, dass ich wirklich gut zu ihr bin. A, natürlich, weil ich sie liebe, aber auch B, weil Gott mir das so sagt und ich mich dann natürlich daran halte. Und deswegen gibt es von mir aus gar keine Ausraster mehr. Also natürlich, ab und zu schreit mich trotzdem mit ihr. Ich bin jetzt auch nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall gar kein Vergleich zu dem vorher. Und darüber ist sie auch voll froh und sagt so, ja, voll toll, dass das im Islam so wichtig ist, weil jetzt kannst du auf jeden Fall mir nichts mehr machen, weil sie sagt dann auch ab und zu Sachen wie, ja, aber das war jetzt Haram, was du gesagt hast und solche Sachen so aus Spaß. Ja, genau.
Gibt es deswegen, eigentlich, wie sagt man dann auf Russisch, würde man da auch Haram sagen? Oder gibt es da ein anderes Wort für? Oder ist es wie, also weißt du, was ich meine?
Das sagt man auch im Russischen, glaube ich. Also auch okay, so, witzig. Also Haram, Halal, Hijab und so, das sind eigentlich okay. Sachen, die sagt man ja. In jeder Sprache, ja, genau.
Ja, okay, verstehe.
Ja.
Ja. Oh, cool, geil. Cool, dass sie dann auch das übernimmt und mit dir dann auch selbst darüber spricht und sich irgendwie auch in diese Rolle sich hineinversetzt vielleicht und in deinen Glauben. Voll. Richtig, richtig gut.
Wenn wir jetzt so ein bisschen zurückgucken auf die Zeit, bevor du konvertiert bist, wie hast du denn für dich herausgefunden, dass der Islam die Religion ist, zu der du dich zugehörig fühlst? Also, dass das einfach das ist, was du glauben möchtest?
Also wie gesagt, ich bin ja aufgewachsen, indem ich immer an einen Gott geglaubt habe und ich einfach nach dem Prinzip gelebt habe, solange du ein guter Mensch bist, kommst du in den Himmel und böse Menschen kommen in die Hölle. Genauso wie es für mich ein logisches Prinzip war, dass ich nicht denke, dass diese ganze Welt, die ganze Genetik und die ganze Menschlichkeit und Tiere und die Umwelt und alles drum und dran einfach so da ist, ohne Grund, ohne einen höheren Zweck oder dass das durch einen Urknall passiert ist oder daran habe ich nie geglaubt. Das war für mich immer unschlüssig. Ich dachte immer, dass es eine höhere Macht war. Irgendwann mit 16, 17 dachte ich mir so, ja okay, aber wer entscheidet, wer gut und wer böse ist und wo sind die Regeln, wonach Menschen sich zu richten haben, um zu gut oder zu böse zu gehören in dem Sinne. Beziehungsweise Gutes zu tun oder Schlechtes zu tun, Unrecht zu tun oder Recht zu tun. Und deswegen war es für mich an der Zeit, mich zu irgendeiner Religion, die für mich passt und die für mich logisch erscheint, wenn es eine da draußen gibt, mich da halt dran zu machen und mich zu informieren und halt dann danach zu leben. Und ich hatte mich mit sehr vielen Religionen auseinandergesetzt, also sehr, 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 sehr vielen. Und ich habe auch nicht einfach immer drüber geschaut, sondern also Ich habe mich über Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Christentum und Islam, das waren eigentlich die fünf, wo ich wirklich mich dran gesetzt hatte und überlegt hatte und hier und hier und hier und hier. Und letztendlich dann nach mehreren Ausscheren war es dann Judentum, Christentum und Islam für mich die drei, die dann noch in Frage gekommen wären. Dann habe ich weiter recherchiert. Dann sind die anderen beiden auch für mich nicht mehr in Frage gekommen, aus verschiedenen Gründen. Und als ich mich damit mit Islam auseinandergesetzt hatte, ich hatte keine einzige Frage, die nicht beantwortet werden konnte. Also jede Frage, die ich mir gestellt habe oder die logisch gesehen in Frage gestellt werden müsste, wurde beantwortet.
Ich finde das so krass. Das klingt nach so einem super langen Prozess. Ich stelle mir gerade vor, wie du an deinem Schreibtisch mit tausenden Zetteln und irgendwelche Recherche am Laptop sitzt und dir Notizen machst, Mindmap, irgendwie so ein Ding,
voll,
wo du auf der Wand dann...
Tausend Bücher so auf dem Bett und so. Ja, also es war nicht unbedingt die Mindmap, aber mit meinem Handy und parallel den Koran offen und hier nachgelesen und das YouTube-Video und den Zeitungsartikel und also... Sehr viel recherchiert, wirklich. Sehr, sehr, sehr viel, ja.
Ja. Man muss natürlich auch kurz sagen, für jeden, der eine Religion lebt oder der religiös ist, für diejenigen Menschen machen natürlich ihre Religion genauso viel Sinn, wie Islam für dich Sinn ergibt. Wie war das denn offiziell? Also, wie hast du dich offiziell konvertiert?
Also ich bin zweimal konvertiert, hört sich ein bisschen dumm an, aber prinzipiell brauchst du niemanden bei dir, um zu konvertieren. Also ich weiß ja, dass es beim Christentum und so auch so anders ist mit dem Taufen und sowas, aber prinzipiell musst du eigentlich nur das Glaubensbekenntnis im Islam sagen. Also ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Gott und dass der Prophet Mohammed der letzte Gesandte ist, auf Arabisch. Sagt man das, und dann bist du eigentlich schon konvertiert. Also natürlich, wenn du es mit der richtigen Intention sagst und auch meinst, was du sagst und so. Mhm. Und das habe ich dann gemacht gehabt, ohne irgendjemanden bei mir zu haben. Und ich weiß aber, dass, vielleicht wisst ihr das ja auch, dass eine Säule des Islams ist es auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, die Hajj zu machen, also zu der Kaaba zu fahren und da die Hajj zu vollziehen. Und ich habe auf jeden Fall nachrecherchiert gehabt, dass Konvertierte oft, ich weiß nicht, wie die Leute das dort erkennen, aber oft wird von Leuten, wo man augenscheinlich erkennt, dass sie keine gebürtigen Muslime sind, weil da dürfen ja nur Muslime hinreisen, ne? Und da wird oft kontrolliert, ob sie so ein eine Konvertierungsurkunde haben. Und ich hatte das natürlich nicht. Und ich war so, was ist, wenn genau ich diejenige bin, die dann rausgefischt wird und so, und dann habe ich das nicht und bla bla. Deswegen bin ich dann einen Monat später nochmal in einer Moschee offiziell konvertiert, obwohl ich auch schon davor natürlich musste, war, um auch die Urkunde nochmal zu haben und so. Und jetzt habe ich meine Urkunde. Ich habe jetzt auch letztes Jahr nicht die Hajj, aber Umrah gemacht. Also ich war auch bei der Kaaba und ich wurde nicht kontrolliert, aber ich habe meine Urkunde trotzdem mitgenommen, einfach zur Sicherheit. Genau, deswegen, ja, doppelt, ja. Mhm.
Du hast ja auch vorhin dann gesagt, an sich ist es ja auch etwas, was du komplett mit dir selbst ausgemacht hast und du würdest es auch zum Beispiel jetzt deiner Mutter gar nicht sagen müssen, aber man hat es dann gesehen, weil du ja dann diese vielleicht auch den Übergang hattest, mit, dass du dann angefangen hast, ein Kopftuch zu tragen. Und ich stelle mir, weil du warst ja einfach zu dem Zeitpunkt schon eine Person des öffentlichen Lebens, du hattest da ja auch schon irgendwie auf Social Media, warst du schon, hast ja einfach schon Sachen gemacht, man kannte dich. Und ich stelle mir diesen Moment intensiv vor, wenn man vor den Augen der Öffentlichkeit dann anfängt, quasi ein Kopftuch zu tragen, beziehungsweise es war ja bei dir dann so ein Prozess, ne? Es war ja nicht direkt das Kopftuch. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie du das angegangen bist und wie du dich dabei gefühlt hast.
Oh Gott, ja, also es war nicht direkt das Kopftuch bei mir. Ich habe erstmal angefangen, meine Haare nicht mehr zu zeigen, indem ich Käppis getragen habe. Dann habe ich irgendwann Turban getragen. Also Turban, da ist der Unterschied, dass man auch den Hals und sowas sieht. Mhm. Dann habe ich irgendwann angefangen, Mützen zu tragen. Und dann irgendwann das Kopftuch und dann irgendwann auch komplette Jilbabs, Khimars und so, also komplett Gewänder und so. Also als ich Käppis getragen habe, ist es auch mir noch nicht so aufgefallen. Die Leute dachten irgendwie, dass ich irgendwie meine Haare verkackt habe oder so, dass sie irgendwie zu kurz geschnitten sind oder so und ich sie deswegen jetzt nicht mehr zeige. Aber ich glaube, spätestens ab dem Turban war es dann so, dass Leute so, okay, irgendwas ist passiert, weil sie zieht sich anders an und sie trägt einen Turban und was geht ab? Und ich war, also zu der Zeit war ich, glaube ich, in Deutschland die Person, über die man am meisten geredet hat. Das war insane. Also ich hatte unter Videos, die nicht, also ich habe nie irgendwas gesagt gehabt bezüglich meines Kopftuchs oder so. Ich habe lediglich Videos gemacht, wo ich irgendwelche Lip-Syncs oder so gemacht hatte. Und meine Videos hatten im Schnitt zwischen 5.000 bis 15.000 Kommentare pro Video. Krass. Wo die Leute einfach nur diskutiert haben. Genau, wo die Leute einfach nur diskutiert haben, was eigentlich gerade bei mir abgeht. Dann hatte auch, also ich hatte auch die ganze Zeit nur so 2-3 Millionen Views. Also das war insane.
Krass. Auch voll der Druck irgendwie, oder? Also ich stelle mir das einfach heftig voll vor.
Ja.
Ey, morgens aufzuwachen und zu sehen, Alter, was passiert hier unter meinem Video? Ey.
Ja. Ja. Ja, jetzt, wenn ich so zurückblicke, ist das echt schon, also Gott hat mir wirklich in der Zeit sehr viel Kraft gegeben, weil ich habe in der Zeit, das ist gar nicht nah gegangen bei mir. Ich fand das irgendwie, also ich habe das gar nicht realisiert, wie schlimm das eigentlich war. Jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, what the fuck, also wie konnte ich keinen Nervenzusammenbruch bekommen haben? Ja, ich habe mich, wie gesagt, nie dazu geäußert gehabt. Also ich habe mich, glaube ich, erst ein Jahr später während die Leute mindestens 3-4 Monate lang immer noch meine Videos kommentiert haben. Natürlich, die ersten 2 Wochen waren es mit diesen 10.000 Kommentaren im Schnitt. Irgendwann wurden es dann 9, 8, 7, 6.000 und dann irgendwann ging es auch wieder weiter runter. Aber es war immer so das Thema, bis ich dann irgendwann ein Jahr später ein YouTube-Video gemacht habe, wo ich dann darüber gesprochen habe, dass ich kommentiert bin und so. Und dann waren alle Leute so, aber dann waren alle Leute schon wieder so, ja, war klar, also du trinkst seit einem Jahr ein Kopftuch, das haben alle schon gedacht. Und das war auch genau mein Ziel. Also ich wollte den Leuten gar nicht die Chance geben, irgendwie zu sagen, was abgeht. Nicht aus Promo-Move, nicht, weil ich mir dachte, boah, ja, jetzt reden die Leute noch ein bisschen länger. Sondern einfach, weil ich wusste, sobald ich sage, sobald ich offiziell bekannt gebe, dass ich Muslim bin, werden die Leute nur ihren Senf dazugeben und nur versuchen, entweder meine Fehler aufzudecken, ja, aber du bist Muslim, aber du machst das und hier und bla bla bla. Oder mir zu sagen, nee, oh mein Gott, du bist verloren, du hättest Jude, Christ, Buddhist, whatever sein sollen, jetzt kommst du in die Hölle oder so. Besonders, weil ich noch so frisch konvertiert war, hatte ich einfach Angst, dass ich noch nicht fest genug in der Religion bin, dass ich stark genug wäre, über diese Kommentare hinwegzusehen. Deswegen war ich so, ich werde erst öffentlich sagen, was ich bin, wenn ich weiß, okay, du hast genug Wissen, du weißt, wie es abgeht, du bist in deiner Routine drin, du bist offiziell angekommen, dann kannst du es öffentlich machen, weil dann juckt sich auch nicht mehr. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ein Jahr später lief alles wie am Schnürchen. So hätte ich das direkt gemacht, wäre ich vielleicht auch aus Angst oder aus Scheu einfach wieder zurückgegangen.
Ja, so. Ich glaube auch, also so wie du das jetzt auch sagst, wirkt es auch so, als wäre das genau so der richtige Weg für dich gewesen. Also das ist voll schön zu hören. Du hast ja den Vergleich von du trägst kein Kopftuch zu du trägst Kopftuch. Hast du eine Veränderung im Umgang gemerkt in irgendwelchen Situationen?
Geht. Also ich denke, dass Leute, die jetzt hellhäutig sind und auf einmal ein Kopftuch tragen, einen größeren Schlag in die Fresse bekommen würden als ich, die jetzt sowieso ihr Leben lang obviously Ausländer war und mit Vorurteilen zu kämpfen hatte. Ich habe mein Leben lang mit Rassismus zu kämpfen gehabt und habe es immer noch. Und ich kann, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt unterscheiden, ob mich jetzt Gandalf in der Bahn hässlich anguckt, wegen meinem Kopftuch, wegen der Hautfarbe oder wegen beidem, juckt mich auch letztendlich nicht. Aber jetzt so spezieller Rassismus genau gegen das Kopftuch, abgesehen von Social-Media-Kommentaren, eigentlich nicht, nein. Also same, prinzipiell, ja.
Aktuell sind wir ja mittendrin im Ramadan, in dem Fastenmonat, geht noch bis zum 9. April. Was genau bedeutet denn Ramadan für dich?
Oh, Ramadan ist wirklich, ich freue mich jedes Jahr darauf. Es ist jetzt dieses Jahr mein drittes Ramadan, was ich mitmache. Und Ramadan hat ganz, ganz, ganz viele Bedeutungen. Also für mich persönlich ist es wirklich sehr viel Zeit mit Gott zu verbringen und zu einem besseren Menschen zu werden und auch wieder, besonders hier in dieser westlichen Welt, wieder ein bisschen seinen Glauben zu tanken. Das wird einem wirklich auch im Alltag weil man hier auch in, besonders in Deutschland seine Religion natürlich nicht so gut ausleben kann und es voll schwer hat, auch mit seinen Gebeten und hier. Und wie viele Freundinnen habe ich, die es auf der Arbeit voll schwer haben, weil der Chef ihnen nicht erlaubt, in der Pause kurz beten zu gehen und so. Also es sind sehr viele westliche Einflüsse, die hier sind, beeinträchtigen so ein bisschen den Bezug zu Gott. Und Ramadan ist so, egal was im Alltag passiert, egal wie böse jemand zu dir ist oder egal wie jemand jetzt versucht, dir den Tag kaputt zu machen, es geht einfach nicht, weil alle sind, du siehst die Muslime hier draußen, besonders hier in Berlin, und wir gehen gerade alle durch selbe durch. Wir haben alle Durst und wir haben alle Hunger, aber wir freuen uns auch gleichzeitig so sehr und ja. Wir gehen alle in die Moschee und so und wir beten zusammen und so. Also es ist wirklich, also ich kenne auch, bevor ich konvertiert bin, ich habe kein Fest gehabt, jemals oder beziehungsweise keine Zeit gehabt, die so krass familiär ist, auch mit Menschen, die gar nicht zur Familie gehören. Mhm. Also irgendwie in Ramadan, alle sind Familie und alle, du läufst irgendwie in der Straße und ihr seid irgendwie zusammen beim Fleischer oder so, weil ihr euch schon Fleisch holt für später und so. Und dann kommt ihr ins Gespräch und dann lädt sie dich zum Fastenbrechen ein und dann, nein, du kommst zu mir und so. Also das ist voll familiär und voll schön und wirklich die schönste Zeit im Jahr und ich freue mich mega, 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 dass ich das jetzt wieder machen kann. Mhm. Und ja, die Leute stellen sich das alle, also irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute denken, das ist einfach nur nichts essen, nichts trinken und das ist die Hölle für uns auf Erden, aber das wird uns so krass erleichtert, dass das wirklich, es ist eine Challenge definitiv, es ist jetzt kein Kinderklatsch, aber es ist nichts, was nicht jeder auch schaffen würde.
Ich genau. Finde das voll schön, wie du gesagt hast, dass du den Glauben tankst in diesem Monat.
Ja,
das hast ist du auch so das Gefühl, voll das Bild dafür, ja.
Hast du das Gefühl, dass vielleicht in letzter Zeit so ein bisschen mehr die Sensibilisierung für die Zeit da ist oder gekommen ist? Also von anderen Leuten, also die zum Beispiel das vorher gar nicht so kannten. Weil ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass immer mehr Leute zumindest auch wissen, dass gerade zum Beispiel die Zeit ist dafür.
Voll. Voll, also ich habe jetzt nicht so einen krassen Vergleich, weil ich ja selber erst seit 3 Jahren dabei bin. Aber wenn ich jetzt mal so auch an die Zeit, an die Jahre davor zurückdenke, viel mehr Leute wissen, was eigentlich alles in Ramadan gemacht wird und was nicht. Also ich weiß, früher wurde noch oft die Frage gestellt, auch kein Kaugummi oder auch kein Wasser? Nein, Bro, auch kein Kaugummi und auch kein Wasser. Die Leute sind irgendwie ein bisschen mehr aufgeklärt und sind auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen offener und verständnisvoller mittlerweile. Wobei ich aber auch sagen muss, dass der Islam allgemein mittlerweile sehr, sehr, sehr viel präsenter, besonders hier in Deutschland, ist, als es jetzt vor 10 Jahren waren. Sehr viele Leute konvertieren, sehr viele Leute führen, kommen auch zu ihrem Glauben zurück, die vielleicht davor nicht besonders religiös waren. Ja, es ist alles einfach leichter, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, dass es auch weiterhin positiv weiterläuft, genau.
Kommen wir mal zu unserer kleinen Rubrik, kleinen oder großen Rubrik Netztalk. Da besprechen wir immer Themen aus dem Netz, aus dem Internet, aus Social Media. Eigentlich machen wir das die ganze Folge schon, weil aus Social Media. Eigentlich ist unsere komplette Folge Netztalk. Aber
egal. In Rubriken zu denken ist immer trotzdem gut, auch wenn sie keinen Sinn machen.
Genau, dann hat man zumindest so eine klare Linie im Kopf, was eigentlich in diesem Podcast gerade passiert. Wir haben so verschiedene TikToks von dir uns rausgepickt und ein paar wirklich spannende Aussagen von dir uns angeschaut. Zum Beispiel hast du einmal auf einen TikTok reagiert, in dem jemand sagt, stell dir vor, du bist eine Frau, schwarz, trägst Hijab und bist russisch. Gibt's sowas überhaupt? Und du hast gesagt, ja. Gibt's? Hallo, hier bin ich. Ich frage mich da, wie oft triffst du aber da wirklich Frauen, die eine ähnliche Geschichte haben wie du?
Boah, also ich bin hier wirklich die Mischung vorweg, ne? Also das Ding ist, mittlerweile, ich habe sowas schon in Anführungszeichen öfter gesehen. Also vielleicht nicht unbedingt Leute, die jetzt auch konvertiert sind, aber so russisch, afrikanisch, also Russland, Nigeria oder Russland, Ghana oder so, besonders hier in Berlin, schon öfter mitbekommen, auch auf Social Media ab und an. Aber jetzt so auch bezogen auf kommentiert und so. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Freunde, Bekannte oder auch auf Social Media Leute, die russisch sind und konvertiert sind.
Dann machen wir weiter mit dem Yes-Talk. Und zwar haben wir uns nicht nur die Videos angeschaut, sondern auch so ein bisschen die Kommentare. Soll man ja eigentlich nicht machen. Ich weiß nicht, wie oft du Kommentare liest, aber zumindest antwortest du immer mal wieder auf ein paar freche Kommentare. Oder was ja, heißt, die sind nicht immer stimmt. frech, die sind ja manchmal auch einfach nur neugierig oder auch einfach, ich weiß es nicht, wie man das am besten beschreibt, aber eine Sache, die ich tatsächlich, die mir aufgefallen ist, seit du ein bisschen Content gemacht hast und deine russische Herkunft thematisiert hast, kam es immer wieder vor in den Kommentaren, dass die Leute dir dein Russischsein schon auch einfach ein bisschen abgesprochen haben. Also die haben einfach irgendwie das hinterfragt oder irgendwie auch nicht so ganz gecheckt, wie das irgendwie zusammen funktioniert. In einem hast du dann sogar deine Mutter gefragt, ja, Ruskaya, bin ich russisch? Was hat sie darauf nochmal gesagt? Weißt du das noch?
Ja, sie hat gesagt, dass ich auf jeden Fall es bin und was diese dumme Frage soll und hier und hier und hier. Ja, meine Mutter ist da, die redet oft ein bisschen energisch. Ne?
Aber was macht das denn mit dir, wenn du diese Kommentare siehst? Also ist dir das überhaupt wichtig? Macht das überhaupt was mit dir, wenn jemand sagt so, nee, kann gar nicht sein oder ich glaub's dir nicht oder was auch immer?
Juckt mich eigentlich nicht. Also prinzipiell weiß ich, wie ich aufgewachsen bin und weiß ich, welche Sprache bei mir in der Familie gesprochen wird und welche Normen und Sitten und Gebräuche für mich auch normal sind, weil ich eben so aufgewachsen bin und letztendlich ich bin sowieso nie ein Mensch gewesen, der krass auf seine Nationalität bestanden hat oder der krass national stolz war und so. Ich war immer stolz darauf, was ich bin und ich fand meine Mischung immer cool und empfange auch immer alle Leute mit allen mit offenen Armen und so. Aber wenn mir dann diese national stolzen Leute entgegenkommen und sagen, nee, du gehörst nicht zu uns, okay, von mir aus. Also zu dir will ich sowieso nicht gehören. Also zu diesen krankhaft national stolzen Menschen, die so krass auf ihre Land und Herkunft Harren, Bro, du hattest nichts mit dem Aufbau deines Landes zu tun. Nichts. Du bist gerade 20, 25 Jahre alt. Du hast nichts zu irgendwas beigetragen und willst dieses ganze Land oder die ganze Kultur für dich beanspruchen. Mach. Also mach. Also ich, selbst wenn irgendjemand zu, also wenn jemand zu mir kommen würde, der überhaupt gar keine russischen Gene hat, ne? Überhaupt nichts. Von mir aus, er kommt aus China und von sich behauptet, er sei Russe, weil er ist in Russland, er lebt seit 5 Jahren in Russland. Behaupte, sei, also juckt mich nicht. Also wie krass muss ich denn verzweifelt sein oder wie krass viel Zeit muss ich im Leben haben, um irgendwie welche Kommentare zu schreiben und zu sagen, du gehörst nicht zu uns, ich will gar nicht zu dir gehören. Ja. Nerv mich bitte nicht. Also das ist krankhaft.
Ja, vor allem jetzt, wo du auch so den Patriotismus und so angesprochen hast, das ist, kann man ja auch dann gerade sagen, in der aktuellen Zeit besonders problematisch, wenn sich da jemand so krass durch die Identität eines Landes definiert, besonders wenn man jetzt auf Russland schaut. Also deswegen habe ich das zum Beispiel auch nie nachvollziehen können, wie man das so, wie du sagst, eigentlich für sich beanspruchen kann.
Voll. Voll.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass es dir eigentlich egal ist oder dass du darüber hinwegsehen kannst, wenn jemand das nicht versteht, wie eine russische Frau einen Hijab zum Beispiel tragen kann. Aber du hast auf einen TikTok da auch drauf reagiert. Da hat jemand geschrieben, russische Frauen tragen keinen Hijab. Was antwortet man da drauf?
Also das ist eine total dumme Aussage erstmal, weil Nationalität nichts mit Religion zu tun hat. Es gibt genug Russen, die auch in Russland leben, die Muslims sind. Oder auch, man muss auch, erstens muss man auch gar kein Muslim sein, um ein Kopftuch zu tragen. Ich weiß nicht, wie es bei eurer Familie ist, aber meine Oma und Großmütter haben auch in der Kirche alle Kopftücher getragen. Die haben es natürlich nicht so gebunden, wie ich es jetzt tue, aber letztendlich ging es ja um die Bedeckung der Haare, was auch üblich war. Oder auch allgemein dieses Ganze, wie eine Frau sich zu klein hat und so, ist so krass zeitabhängig, also nur weil es jetzt zum Beispiel normalisiert worden ist, dass Frauen sich freizügig kleiden und dass das so das Norm ist, was ja auch alles schön und gut ist, jeder soll machen, was er will, Hauptsache jeder darf ausleben, wie er es ausleben will. Wenn wir ein paar hundert Jahre zurückschauen, wäre das genauso, also wäre das total verpönt gewesen. Also dass Frauen sind damals auch in Russland und so mit weiten Kleidern gelaufen und keine Ahnung, Rock bis kurz beim Knie und so. Ihr wisst selber, wie das alles war. Also das sind alles zeitabhängige, modisch normalisierte Kleidungsstile, wo man auch sagen muss, dass diese Zeit auch nicht gut war, weil letztendlich gab es dann nur diese Art und Weise, sich zu kleiden, und hättest du dich kürzer gekleidet, wärst du als Punkt, Punkt, Punkt abgestempelt worden. Deswegen bin ich trotzdem froh, dass wir jetzt in dieser jetzigen Zeit leben, wo jeder sich anziehen kann, wie er will. Wenn natürlich auch alles respektiert wird. Also nur weil ich jetzt sozusagen noch altmodisch bin und mich wie die altmodischen Frauen kleide, die halt alles noch ein bisschen längere Sachen getragen haben, verdiene ich genauso viel Respekt wie Frauen, die jetzt in der heutigen Zeit glücklich darüber sind, dass sie sich ausleben können, wie sie wollen, bloß halt auf einer kürzeren Art und Weise. Also juckt mich ja nicht, wie andere Leute sich kleiden. Hauptsache, ich werde respektiert, genauso wie ich auch alle respektiere. Ja. Ich meine, meine Mutter trägt auch kein Kopftuch und meine Mutter bedeckt sich auch nicht. Und ich würde das, also erstmal verlange ich das nicht von ihr, weil sie ist sie, ich bin ich. Und zweitens respektiere ich sie genauso, wie sie ist, genauso wie meine Freunde. Nicht alle, also die wenigsten meiner Freunde tragen ein Kopftuch und nicht alle meiner Freunde sind Muslims und so. Also das ist so ein bisschen das, was mich aufregt, dieses, man will normalisieren, dass eine Frau dann frei ist, wenn sie sich kurz anzieht und knappe Sachen trägt. Das ist vielleicht die Freiheit, die Definition einer freien Frau für sie oder für die Art von Frauen. Aber es gibt tausend, also es gibt so viel, wie Frauen sind so vielfältig und die einen fühlen sich so wohl und die anderen so. Und das ist das, was mich ein bisschen aufregt. So dieses Unlogische, weil ich hasse Unlogik. Also wenn etwas unlogisch ist, ich mag das nicht. Das macht keinen Sinn. Es gibt nicht das Normale oder die Freiheit oder die Unterdrückung. Genauso wie Frauen gezwungen werden, Kopftuch zu tragen, was eine absolute Unterdrückung ist, werden Frauen gezwungen, ihr Kopftuch auszuziehen oder dürfen hier in Deutschland kein Richter werden oder irgendwie sowas, was genauso eine Unterdrückung ist. Also versteht ihr, was ich meine? Absolut. So, das ist voll personabhängig.
Ja, und vor allem jetzt, wenn wir zurück zur russischen Gesellschaft kommen, die russische Gesellschaft zum Beispiel so vielfältig, da gibt es ja auch traditionelle Trachten, wo Frauen einfach ganz anders aussehen als vielleicht irgendein westliches Idealbild von einer Frau dann uns das normalerweise immer zeigt. Da gibt es ja auch Kopftücher, da gibt es traditionelle Kleider und Trachten und Tänze und verschiedene Auslebungen eben dieser Kultur. Und es ist auch so regionsabhängig, je nachdem, wo man lebt. Es ist total unterschiedlich und jeder ist so vielfältig. Und deswegen finde ich voll gut, dass du das so sagst, dass du einfach diese Logik einfach manchmal nicht verstehst von diesen Kommentaren oder von Menschen, die sich gar nicht damit auseinandersetzen. Voll gut, dass wir das hier machen.
Ja, ich habe voll das Gefühl, dass die Leute irgendwie denken, dass dieses Stereotyp russische Frau einfach Pelzmantel, Pelzmütze, hohe Schuhe. Ja, einfach, das ist einfach nicht das Typische. Also natürlich gibt's das auch und das ist auch häufig vertreten, aber es, wie du auch schon gesagt hast, es ist so krass vielfältig. Es gibt nicht die eine normale Stereotyp-Frau. So.
Voll. Wir kommen so langsam zum Schluss. Wir haben gerade gehört, du bist ja schon ein bisschen aufgewachsen mit russischer Tradition in einer Art und Weise, mit russischen Kinderliedern, kennst russisches Essen, durftest zu Hause auch mal nicht pfeifen, ne? Auch Aberglaube. Was davon möchtest du denn unbedingt weitertragen, in der Zukunft behalten?
Jetzt so auf Familie und sowas bezogen, wenn ich zum Beispiel eigene Familie gründe und
zum
sowas?
Zum Beispiel.
Oh, das ist eine so gute Frage, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Alle Podcaster so, gute Frage, ja, sauber.
Das ist echt eine gute Frage.
Ist ja auch etwas sehr Persönliches, ne? Dass man ja vielleicht auch echt so für sich erstmal ausmachen muss. Also es ist, wenn du jetzt gerade noch gar keine Antwort darauf hast, dann ist es natürlich auch nicht schlimm. Aber vielleicht hast du ja irgendwie schon ein Gefühl davon. Vielleicht willst du ja auch etwas loslassen. Vielleicht willst du ja irgendwie auf gar keinen Fall etwas weitertragen. Oder vielleicht willst du eine Kombi weitertragen. Mhm. Ich finde das auch immer sehr spannend, so wie man das dann so behält oder nicht.
Ja, also nee, also ich würde auf jeden Fall nicht gar nichts weitertragen. Ich denke, die meisten Sachen würden auch unbewusst passieren. So. Also so die Sitten und Gebräuche, denke ich, werde ich auf jeden Fall so fortführen, jetzt bezüglich auf Benehmensregeln, auch bei Gästen
zum
oder
Beispiel,
so.
An was denkst
oder,
du da?
Oder, also dass man zum Beispiel nicht mit leeren Händen zu Gästen oder Familie oder sowas kommt oder ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber jetzt zum Beispiel bei mir ist es total unhöflich, sich, wenn man zusammen an einem Essenstisch sitzt, sich am Essenstisch die Nase zu putzen. Also so zu schneuzen und so. Das ist
oder so
gar ein No-Go.
Laut.
Das geht gar nicht.
Richtig laut die Nase schneuzen.
Genau, dieses. Nee. Genau.
Auf gar keinen Fall.
Ja, das ist total unhöflich bei uns. Ja, das würde ich auch so fortführen. Dann steht man lieber auf und macht sich, ja, sorry, ich gucke mich kurz push machen. Ja. So ist das dann mäßig. Den Aberglauben würde ich nicht mitnehmen, wobei ich aber auch sagen muss, darüber reden wir auch aber nochmal gleich, habe ich eh nie besonders dran geglaubt. Aber natürlich trotzdem, wenn ich mit meinen Kindern oder so oder irgendwann mit meinem Mann oder so bei meiner Oma oder so bin, dann werde ich ihm natürlich auch sagen und meinen Kindern auch, dort nicht. Was ihr bei uns zu Hause macht, ist eure Sache, ne? Aber wenn wir bei unserer Familie dann sind, da wird nicht gepfiffen, Leute. Und ich weiß auch nicht, ob das bei euch auch so ist, aber boah, ich weiß auch gar nicht mehr, wie meine Mutter das gesagt hatte, aber irgendwie die Schuhe oder so dürfen nicht in irgendeine Richtung zeigen vor der Tür, weil, ach, frag mich nicht, What? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Das habe ich noch nie gehört.
Ich
das
weiß
ist schon wieder
nicht.
Ein neuer Aberglauben unlockt für uns. Ich glaube, den kennen wir noch nicht.
Ja.
Ich weiß es nicht, Leute.
Es gibt
ich habe mich auch nie dran gehalten.
Ey Leute, wenn ihr das kennt, wenn ihr diesen Schuh-Aberglauben kennt, bitte schickt uns eine Sprachnachricht auf Instagram per DM oder schickt eine Sprachnachricht per Mail an jettemädchen@dasding.de. Ich würde mal gerne wissen, was es damit auf sich hat mit der Schuhrichtung.
Sicher irgendwas mit Weglaufen, weißt du? So irgendwas weglaufen.
Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Safe.
Glück fürs
safe,
Haus.
Ja, ey, ja, ist doch immer so. Und sonst Unglück.
Okay, ja,
aber
ja.
Jetzt, voll, dann kommen voll. Wir doch, wenn wir schon gerade dabei sind, dann bleiben wir doch beim Aberglauben der Woche mit dir. Du hast gesagt, das hat nicht so eine große Rolle für dich gespielt. Inwiefern?
Ja, also meine Mutter war schon immer relativ sehr abergläubig, gläubig, wenn es um, ja, das Klischee halt, ne? Dieses Pfeifen zu Hause oder, was gibt's noch? Ganz viele ganz komische Sachen, ich weiß es nicht.
Auf gar keinen Fall.
Genau.
Hallo sagen so.
Ja. Oh Gott, ja, genau, solche Sachen. Ganz, ganz, ganz komische Sachen. Oder, lass mich mal überlegen.
Durfte dein Bruder über dich steigen, so quasi über dich überqueren?
Genau. Niemals über Leute steigen und sowas. Genau, irgendwie sowas. Oder auch, ich weiß nicht, ob Karten lesen bei euch
Mutter
in der Familie.
Auf jeden Fall, ja.
Meine Mutter auch total und meine Oma, wenn ihr da nach zu Hause reinkommt, also damals, heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so, aber meine Mutter und so, die wollte das früher auch beruflich machen und so Karten legen und da lief im Fernsehen immer so eine Tarot-Tante, die auf Russisch irgendwie und hier und da und da. Und dann habe ich zu meiner Mutter damals gesagt, ich will mal, dass du für mich mal die Zukunft vorhersiehst.
Und sie sagt nein.
Leg mal die Karten für mich. Und die so, nein. Ja. Bei Familie, und Familie darf niemals Karten gelesen werden und so. Ich war so, hey, aber mach doch für mich und so, nein, das darf nicht und so. Innerhalb der Familie bringt das ganz schlechte Sachen und
genau
so. Ach, keine Ahnung.
Dasselbe hatte irgendwie ich auch so. Und ich war immer so neugierig. Es gab irgendwie so eine Phase, wo sie richtig krass auf Tarotkarten irgendwie abgefahren ist. Und ich wollte auch
Phase.
Immer wissen, so, was hat meine Zukunft für mich parat? Und sie meinte immer, bei ihren eigenen Kindern macht sie das nicht. Das ist ein No-Go. Same, Gott.
Genau sowas von mir. Genau so war es bei mir. So, das darf nicht und so. Und ich war so, okay, dann mach wenigstens für meine Freunde und so. Die so,
nee,
Jenny, kann ich nicht, will ich nicht und so. Ich war so, what the fuck, okay. Ja, das war so das Gängige bei uns.
Ja, gut, ich würde sagen,
schön.
Es war sehr, sehr schön. Liebe Jenna, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst, bewertet uns, gebt uns alle Sterne, die es gibt. Schreibt uns gerne, was ihr von der Folge gehalten habt. Aberglaube, nicht Aberglaube, alles Mögliche. jettemädchen@dasding.de. Kurze Frage, Jenna, wenn du dich mit deiner Mama verabschiedest, sagt sie dann auch paka paka, tschüss, so paka paka? Macht ihr das auch?
Ja, okay. ab und zu. Ja, wenn ich auf Reise gehe und sowas, sagt sie das zu mir.
Wir dann verabschieden, wir das doch. Dann machen wir machen wir das jetzt einfach für unsere Folge am Ende auch, würde ich sagen.
Okay.
Also,
okay,
paka,
cool.
Paka,
machen wir.
Paka paka.
Tschüss.
Paka paka. Ciao, ciao.
Hey, ihr Lieben, ich bin's Lina und das hier ist mein Podcast Fühl ich mit das Ding vom SWR. In diesem Podcast geht es um Mental Health, um die ganzen Vorurteile, die wir auch vielleicht über mentale Gesundheit haben, um unseren Umgang mit unserer psychischen Verfassung und darum, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter. Ich würde mich total freuen, wenn ihr reinhört. Meinen Podcast Fühl ich gibt es ab dem 22. Februar jeden Donnerstag in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich ganz doll auf euch. Wir hören und sehen uns. Bis dann, eure Lina.